Ja, guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer Folge 35 von MAST, der Umsatzsteuer-Live-Podcast von Flick Gocke Schaumburg. Ein Muss für jeden Umsatzsteuerrechtler. Heute Morgen hier am dritten Dienstag des April des Jahres 2023 mit meinem geschätzten Kollegen Matthias Bodi. Guten Morgen, Matthias.
Guten Morgen.
Ja, wie Sie es gewohnt sind, an jedem dritten Dienstag eines Monats versorgen wir Sie hier mit den Umsatzsteuer-News des letzten Monats. Und ja, wenn wir jetzt mal schauen, was ist denn so im letzten Monat in der Umsatzsteuer passiert, da kommen wir natürlich um ein Thema nicht umhin. Das ist nämlich das leidige Thema der deutschen umsatzsteuerlichen Organschaft. Da gab es jetzt einige ganz spannende Entscheidungen des BFH, teilweise Nachfolgeentscheidungen zum EuGH. Und daher wird das Thema Organschaft natürlich einen großen Block auch der heutigen Mastfolge einnehmen. Aber jetzt nur Umsatzsteuerorganschaft, Matthias, hatten wir überlegt, ist vielleicht auch etwas langweilig. Deshalb starten wir mit einem Thema, das mag vielleicht den einen oder anderen von Ihnen tatsächlich persönlich oder auch im Betrieb betreffen, nämlich Photovoltaikanlagen. Und Sie wissen ja, aus jedem noch so speziellen Thema finden wir immer Punkte, die wir auch für das allgemeine Umsatzsteuerrecht ableiten können. So auch hier. Also wir starten mit dem BFH-Urteil vom 7. Dezember des letzten Jahres, Aktenzeichen 11R16 aus 21. Da ging es um die Renovierung eines Hausdaches und ja, das Hausdach war natürlich privat. Und die aufstehende Photovoltaikanlage aber unternehmerisch genutzt ist, stellt sich natürlich die Frage, wie ist denn die Renovierung des Hausdaches für den Vorsteuerabzug zu beurteilen? Also damit starten wir und dann kommen wir zu unserem Block der umsatzsteuerlichen Organschaft. Drei BFH-Entscheidungen. Wir starten mit dem Urteil vom 16. März, also jetzt des letzten Monates, 5R14 aus 21. Da geht es zum einen nochmal um das altbekannte Thema, ja, kann eine Personenhandelsgesellschaft Organgesellschaft sein? Und das andere Thema ist, weil ja, was passiert denn, wenn aber die Steuerfestsetzung beim vermeintlichen Organträger möglicherweise schon verjährt ist? Das dritte Thema, Urteil vom 18. Januar 2023 des BFH 11R29 aus 22. Das ist eine EuGH-Nachfolgeentscheidung. Da geht es um die Frage, wer ist denn Steuerschuldner, also wer ist denn Organträger und auch nochmal zur finanziellen Eingliederung. Und dann kommt zum Schluss das absolute Highlight. Ich glaube, etwas, was wir hier in Deutschland noch nie gesehen haben, nämlich, dass der BFH einen Fall zum zweiten Mal dem EuGH vorlegt. Und zwar mit einer Entscheidung vom 26. Januar 5R20 aus 22. Und das ist natürlich auch deshalb das Highlight, weil da soll jetzt letztlich mal die Frage geklärt werden, wie ist denn das mit diesen Innenumsätzen zwischen Organträger, Organgesellschaft oder zwischen den Organgesellschaften? Sind die tatsächlich, so wie wir es jetzt seit über 100 Jahren kennen, nicht der Umsatzsteuer zu unterwerfen? Oder vielleicht doch, oder vielleicht partiell zumindest dann, wenn einer der Leistungsempfänger nicht zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt sind. Das sind also unsere Themen, die wir Ihnen heute vortragen dürfen. Und ja, Matthias, wie ich erwähnte, wir starten mit dem Photovoltaikurteil, so will ich es mal sagen, vom 7. Dezember 2022, 11R16 aus 21. Du hattest also diesen Fall dir angeschaut, Vorsteuerabzug aus Reparaturkosten für ein privates Hausdach. Aber worum ging es denn genau, Matthias?
Genau, also der Kläger, der hat eine Photovoltaikanlage installiert, allerdings auf seinem privat selbstbewohnten Haus. Und dabei ist einiges schiefgegangen. Jedenfalls musste später das Dach umfassend saniert werden. Also bei der Montage ist wahrscheinlich das Dach undicht geworden. Da ist Feuchtigkeit eingedrungen und Jahre später hat man dann umfassend sanieren müssen. Und aus diesen Sanierungskosten wollte der Kläger dann den vollen Vorsteuerabzug geltend machen. Den Strom übrigens, den er erzeugt hat mit der Photovoltaikanlage, den hat er umsatzsteuerpflichtig an den Netzbetreiber geliefert.
Also im Hinblick auf die Stromproduktion und die Zuordnung der Photovoltaikanlage, da war der Kläger offenbar ja unstreitig Unternehmer. Aber jetzt, wie du sagtest, jetzt ging es um die Renovierung des privaten Hausdaches. Also jetzt sind wir hier in diesem Spannungsverhältnis unternehmerische Nutzung der Photovoltaikanlage, aber auf einem privaten Dach. Wie geht es denn weiter?
Genau, also auch aus diesem Grund, also privates Hausdach und darauf Photovoltaikanlage und die Sanierung eben des Daches, auf dem die Photovoltaikanlage steht, hat das Finanzamt dann auch den Vorsteuerabzug versagt in voller Höhe. Die Begründung war schlicht, naja, das Dach, das bedeckt ja den privaten Wohnraum und ist damit weniger als 10% jedenfalls unternehmerisch genutzt und damit eben auch überhaupt keinen Vorsteuerabzug möglich. Und auch die Klage gegen diese Entscheidung des Finanzamts vor dem Finanzgericht hatte dann keinen Erfolg.
Gut, der Kläger hat die Sache nicht auf sich sitzen lassen und hat es vor den BfH gebracht. Wie hat denn der BfH jetzt entschieden?
Genau, also der BfH hat erstmal allgemeine Grundsätze wiederholt, hat also gesagt, naja, Vorsteuerabzug ist möglich, wenn ich einen direkten und unmittelbaren Zusammenhang habe zwischen einem bestimmten Eingangsumsatz und eben einem oder mehreren Ausgangsumsätzen, wobei dann eben die Ausgangsumsätze auch zum Vorsteuerabzug berechtigen müssen. Er hat dann gesagt, naja, und ob das so ist, ob dieser Zusammenhang besteht, das muss ich unter Berücksichtigung des objektiven Inhalts dieser Eingangsleistung mir ansehen. Und da gibt es zwei Facetten, die zu prüfen sind. Also nicht alleine zu prüfen ist, wofür ich jetzt diese Eingangsleistung, also hier diese Reparatur-Sanierungsleistung, dann verwende, sondern ich muss mir auch überlegen, was ist denn eigentlich der Entstehungsgrund dieses Eingangsumsatzes? Und hier war es ja so, dass die Reparatur, die Sanierung des Daches, hatte eben den Entstehungsgrund, die Photovoltaikanlage, die ja vollständig unternehmerisch und vorsteuerunschädlich genutzt wird, die wurde eben falsch montiert und hat das Dach beschädigt. Also der Entstehungsgrund rührt eben aus einer unternehmerischen Sphäre her. Und daneben war es auch so, dass der BfH gesagt hat, naja, eigentlich ist auch im Privatbereich durch diese Reparatur des Dachs gar kein verbrauchsfähiger Vorteil entstanden oder verschafft worden durch diese Reparatur. Und verweist da oder nimmt Bezug auf die Neutralität der Mehrwertsteuer und führt so eine Art Vergleichsbetrachtung durch. Er hat sich überlegt, was wäre denn, wenn die Photovoltaikanlage nicht auf dem eigenen privat genutzten Dach montiert worden wäre, sondern eben auf einem angemieteten Dach, also einem Dach eines Dritten, der eben dieses Dach zur Verfügung stellt. Und wenn dann eine Reparatur erforderlich geworden wäre, dieses fremden Daches, dann hätte man ja auch gesagt, naja, der Vorsteuerabzug ist zu gewähren, weil dem Dritten wird letztlich ja nur ein nebensächlicher Vorteil zugewendet. Und daraus schließt der BfH, das darf jetzt auch nicht anders sein, wenn es sich jetzt um mein eigenes privat genutztes Hausdach handelt.
Also dieser nebensächliche Vorteil, den hatten wir jetzt ja schon ein paar Mal bei Mast vorgetragen, das wird jetzt immer stärker vom BfH offenbar in den Vordergrund gerückt. Das ist ja eigentlich gut. Jetzt hier in dem Fall war es so, dass, wie du schon sagtest, das privat genutzte Hausdach ja logischerweise nicht dem Unternehmen zugeordnet war. Ist hier der BfH auch eingegangen hierauf?
Ja, genau. Also das hat der BfH auch kurz sich überlegt, hat aber dann festgestellt, naja, also diese Entscheidung oder beziehungsweise die Frage, ob ein Gegenstand dem Unternehmen zugeordnet ist oder nicht, hat erstmal nur Bedeutung für den Gegenstand selbst, hat aber keine Bedeutung für die Frage, wie mit Eingangsleistungen umzugehen ist, die jetzt die Reparatur oder die Nutzung dieses Gegenstands betreffen. Also die muss ich gesondert beurteilen. Und hier waren es ja genau solche Leistungen. Diese Reparatur, hatte ja mit der Nutzung und Wartung des Gegenstands, also der Photovoltaikanlage, zu tun.
Also spannender Fall. Ich finde es auch deshalb interessant, weil ja hier ganz klar zum Ausdruck kommt, dass wir hier auf die Kausalität zwischen unternehmerischer Tätigkeit und Eingangsleistung hier schauen müssen. Und du hattest ja vorhin nochmal die Abgrenzung gesagt, naja, wie sieht es denn da mit der Zuordnung aus und so weiter. Wie schätzt du denn jetzt das ein? Kann man da jetzt allgemeine Grundsätze rausziehen? Wird die Kausalität oder der Entstehungsgrund vielmehr einer Eingangsleistung noch vermehrt zum Vorsteuerabzug führen?
Ja, ich glaube, man muss da weiterhin zurückhaltend sein. Also es bleibt doch eine Entscheidung spezifisch für diesen Fall. Es ist auch so, dass es EuGH-Rechtsprechung gibt, die sagt, naja, so eine bloße Kausalität zwischen der unternehmerischen Tätigkeit und dem Bezug einer Eingangsleistung, das reicht jetzt für sich genommen auch noch nicht aus. Und auch so eine bloße unternehmerische Notwendigkeit für den Bezug einer Eingangsleistung sagt ja dann auch noch nichts darüber aus, wozu diese Eingangsleistung dient. Die kann ja dann trotzdem privaten Zwecken dienen. Und in dem Fall ist dann dennoch der Vorsteuerabzug nicht zu gewähren. Ja, Jörg, kommen wir jetzt zu unseren Organschaftsfällen. Und los geht's mit dem Urteil des BfH vom 16. März 2023, VR 14 aus 21. Ja, bevor wir zum Sachverhalt kommen, Jörg, das Urteil hat zwei Facetten. Welche sind das denn?
Ja, wie ich eigentlich schon erwähnte, ist zum einen mal die Frage, ja, wie sieht es denn jetzt aus, ja, mit Personengesellschaften oder Personenhandelsgesellschaften? Können die überhaupt Organgesellschaft sein? Wir wissen ja, wir haben diesen vermaledeiten Wortlaut im Umsatzsteuergesetz, wonach ja nur juristische Personen Organgesellschaften sein können. Und das ist jetzt zunächst mal die erste Frage und wir werden es gleich sehen. Damit geht natürlich jetzt eine Rechtsprechungsänderung des BfH einher. Also das ist die eine Facette. Das können wir relativ kurz abhandeln. Die zweite Facette, das finde ich aber die viel spannendere. Denn was passiert denn, wenn die Organgesellschaft sich hier auf ihre Beurteilung als Organgesellschaft beruft, aber beim vermeintlichen Organträger die Steuerfestsetzung schon eingetreten ist?
Okay, also diese verfahrensrechtliche Frage ist ja eigentlich die spannende, aber wie war denn der Sachverhalt zunächst mal?
Also wir haben ja eine klassische GmbH und Co. KG. An dieser KG sind zwei natürliche Personen als Kommanditisten beteiligt. Zum einen der VA mit 80% und der SA mit 20%. Die Komplementär GmbH war am Vermögen der KG nicht beteiligt. An der Komplementär GmbH hingegen waren auch diese beiden natürlichen Personen in gleichem Verhältnis, also VA 80% und SA zu 20% beteiligt. Also wirklich ein klassischer GmbH und Co. KG-Fall. Und der einzige Geschäftsführer dieser Komplementär GmbH war eben auch dieser VA und Geschäftsführerin der KG war dann eben die Komplementär GmbH. So, wenn wir hier jetzt eine Kapitalgesellschaft gehabt hätten, wäre ganz klar, okay, wir haben hier eine umsatzsteuerliche Organschaft. Ich gehe gleich nochmal auf die Eingliederungsvoraussetzungen näher ein, aber auf jeden Fall finanzielle und organisatorische Eingliederung hätten wir da jetzt gar kein Problem gehabt, wir hätten es bejaht. Aber wie ich schon sagte, bei Personengesellschaften, da gibt es ja eben den Wortlaut des Umsatzsteuergesetzes und jetzt hatte sich der BfH da ja in der Folge von entsprechender EuGH-Rechtsprechung schon etwas angenähert und sagte ja, okay, auch Personengesellschaften können Organgesellschaft sein, aber nur dann, wenn alle Beteiligte an dieser KG auch finanziell in den Organträger eingegliedert sind. Das ist ja eine Rechtsprechung aus dem Jahr 2015. Die Finanzverwaltung hatte diese Rechtsprechung ja übernommen. Jetzt hier in unserem Fall ging es um das Streitjahr 2010 und was jetzt dann auch noch hinzukam, ist, dass in der Zwischenzeit sowohl die KG als auch der VA persönlich insolvent waren. Also Streitjahr 2010, der Insolvenzverwalter für die KG hat dann am 29.12.2015, also augenscheinlich 2, 3 Tage bevor die Festsetzungsverjährung bei der KG eingetreten ist, eine berichtigte Umsatzsteuererklärung für die KG abgegeben und sagte quasi darin, ja, ich bin doch Organgesellschaft, also ich schulde die Umsatzsteuer, die ich bislang erklärt habe, gar nicht. Er hat also eine Steuererklärung mit 0 Umsätzen abgegeben und gesagt, ich bin also Organgesellschaft mit Verweis auf die entsprechende EuGH-Rechtsprechung. Was war jetzt hier das Thema? Wie gesagt, 3 Tage vor Eintritt der Festsetzungsverjährung bei der potenziellen Organgesellschaft und zugleich auch beim potenziellen Organträger. Das heißt, beim Organträger, das Finanzamt hatte im Grunde genommen jetzt über Silvester gar keine Möglichkeit mehr, beim Organträger entsprechend zu korrespondieren und hier ja die Festsetzung offen zu halten. Also im Grunde genommen war es so, die Organgesellschaft beruft sich auf die neue Rechtsprechung, sagt, ich bin Organgesellschaft, ich schulde keine Umsatzsteuer und der Organträger, der schuldet im Grunde genommen auch keine mehr, weil bei ihm kann keine Steuern mehr festgesetzt werden. Das Finanzamt wollte das natürlich nicht akzeptieren. Das Finanzgericht hingegen hat der Klage der KG oder des Insolvenzverwalters vollumfänglich Rechnung getragen und gesagt, nö, das ist dann halt so. Also die KG ist Organgesellschaft. Die schuldet keine Umsatzsteuer mehr und was dann beim Organträger passiert, das steht auf dem anderen Blatt. Das sind ja zwei Persönlichkeiten. So hat es im Grunde genommen das Finanzgericht entschieden. Das Finanzamt wollte das logischerweise nicht akzeptieren und hat Revision beim BFH eingelegt.
Okay, dann kommen wir jetzt also zur BFH-Entscheidung und zum ersten Diskussionspunkt der Organschaft. Und in Anbetracht der EuGH-Rechtsprechung in der Vergangenheit, dann wäre es jetzt schon recht überraschend, wenn der BFH sagen würde, dass keine Organschaft besteht.
Ja, genau. Also auf den ersten Blick ist es tatsächlich so, der BFH sagt, okay, wir haben ja jetzt ganz klar die finanzielle Eingliederung. Es kommt jetzt nicht mehr darauf an, dass alle anderen Beteiligten auch in den Organträger finanziell eingegliedert sind, sondern wir schauen einfach hier auf Mehrheitsverhältnisse. Der VA war mehrheitlich an der KG beteiligt, also haben wir die finanzielle Eingliederung der KG. Die wirtschaftliche Eingliederung, das hatte ich jetzt noch nicht erwähnt, die war auch sonnenklar, denn der VA hat wesentliche Betriebsgrundlagen vermietet an die KG und die organisatorische Eingliederung lag natürlich auch vor, denn der VA war einziger Geschäftsführer der Komplementärin, die wiederum Geschäftsführerin der KG war. Also im Grunde genommen lagen alle Eingliederungsvoraussetzungen zu 100% vor und man müsste daher eigentlich von einer Organschaft ausgehen.
Ja, also müsste, Konjunktiv, also dann irgendwie doch nicht.
Ja, genau. Und jetzt kommt diese zweite Facette, nämlich dieser verfahrensrechtliche Aspekt. Also wie gesagt, das Ergebnis wäre ja jetzt gewesen, die Organschaft besteht, die Organgesellschaft ist kein Steuerschuldner mehr, ist ja gar kein Unternehmer mehr und beim Organträger geht nichts mehr, Festsetzungsverjährung eingetreten. Also Fiskus würde hier im Grunde genommen leer ausgehen und da hat man ja schon so ein bisschen gespürt, irgendwie kann das jetzt nicht sein. Augenscheinlich auch der BFH und er hat sich ja mal ganz intensiv mit dem Grundsatz des Treu- und Glaubens beschäftigt und sieht diesen Treu- und Glaubensgrundsatz nicht nur jetzt zugunsten des Steuerpflichtigen, sondern in dem Fall auch zugunsten des Fiskus. Also man muss schon zwischen Finanzamt und Steuerpflichtiger, aber auch umgekehrt, ich sage es jetzt mal so, anständig miteinander umgehen. Und das war hier natürlich so etwas die Diskussion. Und abgeleitet aus diesem Grundsatz des Treu und Glaubens sagte der BFH dann auch, naja, diese Rosinenpickerei, das geht natürlich nicht. Ja, also man kann sich jetzt nicht einerseits auf eine neue Rechtsprechung berufen, ja, also auf diese EuGH-Rechtsprechung, dass Personengesellschaften auch eingegliedert werden können. Und andererseits kann man aber sich auf den Vertrauensschutz berufen, auf diese alte Rechtslage, die ja schon seit 100 Jahren besteht. Also das geht hier in diesem Fall nicht. Und warum, insbesondere warum geht es nicht? Naja, weil wenn wir haben jetzt zwar zwei Rechtspersönlichkeiten, den VA und auch die KG, aber im Grunde genommen umsatzsteuerlich, wenn es eine Organschaft wäre, würde man die ja als eine Person, also als ein Unternehmen betrachten. Und da sieht man ja ganz klar, das wäre ja quasi Rosinenpickerei. Der ein und selbe Steuerpflichtige würde sich einerseits auf Vertrauensschutz und andererseits auf die Rechtsprechungsänderung berufen. Das geht also nicht. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie löst der BFH diesen Fall auf? Und das ist ganz spannend, denn ich glaube, das sowas habe ich auch noch nie gesehen, denn der BFH stellt jetzt fest, dass ein solcher Fall nur dann oder in einem solchen Fall die Organgesellschaft, also die KG, nur dann als Organgesellschaft beurteilt werden kann, wenn der vermeintliche Organträger einen entsprechenden Antrag bei seinem Finanzamt stellt, dass er also Organträger ist und zugleich also die Umsatzsteuer für die Umsätze der Organgesellschaft schuldet.
Okay, das ist wirklich sehr interessant und das Hochreck des Verfahrensrechts, denn obwohl jetzt die Eingliederungsvoraussetzungen eindeutig vorliegen, trotzdem keine Organschaft, wenn kein Antrag gestellt wird. Aber ist das denn, passt das zu EU-Recht?
Ja, also auch damit hat sich der BFH kurz beschäftigt und sagt, naja, Verfahrensrecht ist Sache der Mitgliedstaaten, also insofern haben wir hier keinen Konflikt zur Mehrwertsteuer. Systemrichtlinie. Und dann gibt es aber noch weitere verfahrensrechtliche Aspekte. Zum einen sagt der BFH, naja, das ist auch eine widersprüchliche Steuerfestsetzung nach § 174 Abgabenordnung. Und dann ist auch noch das Insolvenzrecht zu betrachten, denn Was passiert denn eigentlich, wenn die Organgesellschaft plötzlich nicht mehr Steuerschuldner ist, sondern der Organträger, dort ist aber nichts zu holen? Dann wird ja wahrscheinlich wieder eine gewisse Haftung nach Paragraph 73 vom Finanzamt geprüft. Dazu musste der BFH ja gar nicht mehr eingehen, aber das wären schon nochmal spannende Fragen, die es da zu betrachten gelte. Also kurzum kann man feststellen, eine Organschaft, die ist nur dann zum Schluss herzustellen, auch wenn alle Eingliederungsvoraussetzungen vorliegen, wenn die Organgesellschaft sich zwar nachträglich darauf berufen kann, kein Problem, aber dann muss auch der Organträger entsprechend korrespondieren und entsprechende Steuererklärung abgeben. Also wie gesagt, dieser zweite verfahrensrechtliche Teil, der war hier recht spannend. Gut, dann kommen wir zu unserem zweiten Organschaftsfall. Matthias, du hattest dich ja auch mit dem brandaktuellen Urteil des BFH zur Umsatzsteuerorganschaft beschäftigt, zur Nachfolgeentscheidung zum EuGH-Urteil Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie. Also das EuGH-Urteil war vom 1.12.22. Ja, Sie als wohlgesonnene Masthörer, Sie kennen das ja. Jetzt also in Aktenzeichen 11R2922. Um was ging es denn da nochmal ganz kurz, Matthias?
Genau, die Klägerin ist eine GmbH und hat zwei Gesellschafter. Einerseits die A, das ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, die mit 51% beteiligt ist, und dann den C in eingetragenen Verein mit 49%. Der alleinige Geschäftsführer der Klägerin ist zugleich der alleinige Geschäftsführer der A. Also es gibt eine Personenidentität in der Geschäftsführung schon mal zwischen eben der Klägerin und der A. Es gibt aber eine kleine Besonderheit. Die A hat zwar 51% der Anteile, aber nur 50% der Stimmrechte. Also sie kann ihren Willen in der Gesellschafterversammlung bei der Klägerin eben nicht durchsetzen. A ging aber trotzdem, Entschuldigung, die Klägerin ging aber trotzdem davon aus, eine Organgesellschaft der A zu sein. Damit war das Finanzamt dann eben nicht einverstanden mit der Begründung, dass die finanzielle Eingliederung fehlte. Und so kam es dann auch zu dem Rechtsstreit, der dann von dem BFH letztlich zu entscheiden war.
Und über den BFH wurde ja der EuGH involviert. Da hat der BFH ja ein paar Rechtsfragen gestellt. Was waren denn hier in dem Fall die zentralen Rechtsfragen? Was kam dabei raus und wie ging es dann beim BFH weiter? Ja?
Ja, der EuGH hatte dann grundsätzlich über die grundsätzliche Frage zunächst mal zu entscheiden, ob es überhaupt zulässig ist, dass in Deutschland der Organträger als einziger Steuerpflichtiger ausgewählt wird und jetzt nicht ja, die Mehrwertsteuergruppe als solche oder der Organkreis als solcher. Also hier stand dann tatsächlich die deutsche Organschaftsregelung als solche auf dem Spiel. Es gab dann aber nicht den großen Paukenschlag, sondern der EuGH hat gesagt, naja, also grundsätzlich ist es zulässig, wenn man den Organträger als einzigen Steuerpflichtigen bestimmt, wenn der eben seinen Willen durchsetzen kann bei den Organgesellschaften und als zusätzliche Voraussetzung, also diese Regelung darf dann eben nicht zur Gefahr von Steuerverlusten führen. Das war dann eigentlich nur noch vom BFH in der Entscheidung zu prüfen.
Das hat er ja dann gemacht, Matthias. Was kam denn dabei raus? Ich nehme an, er hat jetzt keine Gefahr von Steuerverlusten gesehen, ja?
Ja, ganz richtig. Also er hat dann auch insbesondere auf den Paragraphen 73 AO verwiesen, den du ja vorhin auch schon kurz angesprochen hattest. Und nach der Vorschrift ist ja gerade so, dass da eine Haftung begründet wird von den Organgesellschaften für Steuern des Organträgers im Zusammenhang mit der Organschaft. Und deshalb keine Gefahr von Steuerverlusten.
Ganz zentral war dann aber jetzt hier in dem EuGH-Verfahren auch die Frage der finanziellen Eingliederung. Ja, den Begriff der Eingliederung, den kennen wir ja in der Mehrwertsteuersystemrichtlinie nicht. Wie ging es da aus?
Genau, also der BFH hat sich die Frage gestellt, ob unser Verständnis der finanziellen Eingliederung mit dieser Stimmrechtsmehrheit, ob das europarechtskonform ist. Und da hätte er prüfen müssen, ob das erforderlich ist, eben zur Verhinderung von missbräuchlichen Praktiken oder zur Vermeidung von Steuerhinterziehung. Und da wollte er eigentlich erstmal nur wissen, wie ist denn der Maßstab, den ich da anlegen muss? Muss ich ja streng sein oder weniger streng? Der EuGH hat dann aber deutlich konkreter geantwortet auf die Vorlagefrage des BFH und hat gesagt, naja, es ist nicht zulässig, wenn jetzt zusätzlich zu einer Mehrheitsbeteiligung auch noch eine Stimmrechtsmehrheit gefordert wird.
Das ja, finde ich jetzt doch ein bisschen überraschend, denn jetzt aus nationaler Sicht, ja, haben wir ja quasi Mehrheitsbeteiligung und Stimmrechtsmehrheit, was da hier im Verdacht ist sozusagen. Aber im Grunde genommen kommt es ja darauf an, dass der Organträger seinen Willen eben aus deutscher Sicht bei der Organgesellschaft durchsetzen kann. Und hier würde ja eine Stimmrechtsmehrheit genügen. Da geht es meistens mit einer Mehrheitsbeteiligung ein, aber es wäre ja nicht zwingend notwendig. Wurde das hier auch nochmal betrachtet?
Ja, also es stimmt, der EuGH hat die deutsche Rechtslage an der Stelle wahrscheinlich einfach falsch verstanden. Dennoch hat das zu einer Änderung der Rechtsprechung des BfH geführt, weil an anderer Stelle hat der EuGH eben gesagt, nein, man braucht weder noch, also weder Stimmrechtsmehrheit noch Mehrheitsbeteiligung, wenn man Voraussetzungen eben seinen Willen durchsetzen kann bei der Organgesellschaft.
Also würde jetzt hier, also wir drehen uns ja hier irgendwie immer im Kreis mit dem EuGH, ja, aber würde das jetzt also bedeuten, dass die finanzielle Eingliederung wegfällt? Wie hat denn der BfH jetzt hier in dem konkreten Fall dann entschieden, wenn gar nichts erforderlich ist laut EuGH, ja?
Ja, also das Erfordernis fällt jetzt nicht weg. Also es bleibt dabei, dass man grundsätzlich eine Stimmrechtsmehrheit braucht. Der BfH hat dann eigentlich Grundsätze angewendet, die generell schon gelten und gängige Rechtsprechung sind. Nämlich bei der Organschaft ist es ja so, diese Eingliederungsvoraussetzungen, die müssen zwar alle vorliegen, aber die müssen nicht gleich stark ausgeprägt sein. Und das, was sich jetzt eigentlich ändert in der Rechtsprechung ist, naja, das kann ich eben auch anwenden, diese Grundsätze, auf Fälle, in denen ich keine Stimmrechtsmehrheit habe. Also hier kann eben durch eine besonders starke organisatorische Eingliederung, wir haben hier Personenidentität, kann eben ausgeglichen werden, dass ich nur 50% der Stimmrechte habe und keine Mehrheit. Und hier war es ja dann auch so, in der laufenden Geschäftsführung konnte der alleinige Geschäftsführer den Willen der A bei der Klägerin durchsetzen. Und der Gesellschafterversammlung konnte jedenfalls der weitere Gesellschafter C, der ja auch nur 50% der Stimmrechte hatte, seinen Willen jetzt auch nicht durchsetzen und jetzt eine abweichende Weisung in irgendeiner Weise machen. Also sagt der BfH, naja, die A konnte sich jedenfalls durchsetzen bei der Klägerin und das hat dann eben gereicht. Und ist übrigens auch so, der fünfte Senat, der hat durch Beschluss dann auch dieser Rechtsprechungsänderung zugestimmt.
Also okay, auf den ersten Blick hört es an, ja, wir brauchen keine Stimmrechtsmehrheit, aber hier schränkt der BfH jetzt natürlich doch wieder ein, naja, wir brauchen keine Stimmrechtsmehrheit in dem Fall, dass der einzige Geschäftsführer im Grunde genommen von diesem Organträger kommt. Ja, also irgendwie spannend. Jetzt ist die neue Rechtsprechung, würde man sagen, ja, vielleicht dann für diesen Fall doch etwas eingeschränkt, aber ja, für Sie Zuhörerinnen und Zuhörer mag es ja trotzdem interessant sein, wenn man sich diese Strukturen nochmal anschaut. Vielleicht gibt es eine Konstellation, die hier entsprechend ist. Ja, dann kommen wir schon zu unserem vierten heutigen Fall. Und ich würde mal sagen, das ist schon das absolute Highlight des zumindest mal des letzten Monats, vielleicht auch des ganzen Jahres. Schauen wir mal, wie es ausgeht. Also das gab es meines Wissens noch nie, nämlich dass der BfH einen Fall zum zweiten Mal dem EuGH vorlegt. Was war denn geschehen? Also Sie erinnern sich noch wahrscheinlich an unsere verschiedenen Mastfolgen, an die Sonderfolge zur umsatzsteuerlichen Organschaft im Dezember. Matthias, du hattest ja jetzt diesen einen Fall Norddeutsche Diakonie vorgetragen, der da vom EuGH kam. Und dann gab es ja noch am selben Tag ein gleiches EuGH-Urteil, also am 1.12. des letzten Jahres. Das war das Urteil zum Finanzamt T. Da ging es im Grunde genommen genau um das Gleiche. Also wer kann denn Organträger sein? Aber es war noch ein zweiter Aspekt da, nämlich kann eine Erbringung einer sonstigen Leistung in den hoheitlichen Bereich eines Unternehmens, kann das eine unentgeltliche Wertabgabe sein? Und diese Frage, die stellte sich hier in diesem Finanzamts-C-Fall, aber nur deshalb, weil wir hier eine Tochtergesellschaft hatten, eine Reinigungs GmbH, die Reinigungsleistungen an den Organträger erbracht hat. Und dieser Organträger, der hatte sowohl einen unternehmerischen Bereich, das war das Krankenhaus, als auch einen hoheitlichen Bereich. Und diese Reinigungsleistungen dieser Organgesellschaft, die gingen in den unternehmerischen Bereich als auch in den hoheitlichen Bereich. Und hier stellte sich der BfH die Frage, naja, kann denn eine solche Leistung, die ja aus deutscher Sicht innerhalb des Unternehmens erbracht wird, kann das eine unentgeltliche Wertabgabe sein? Und die Antwort des EuGH, die war recht kryptisch, denn der EuGH hat die Frage hier auch nicht verstanden, denn der sagte, warum stellt ihr denn diese Frage? Das ist doch gar keine unentgeltliche Reinigungsleistung. Die Tochtergesellschaft, die hat doch ein Entgelt dafür bekommen. Also hier wird auch wieder augenscheinlich, der EuGH hat versteht oder will vielleicht auch diese deutsche Organschaftsregelung diese Betrachtung als ein Unternehmen nicht so richtig verstehen. Denn aus deutscher Sicht würde man ja hier sagen, wir haben einen Organträger, eine Organgesellschaft, da kann fließen vielleicht Gelder. Das ist aber irrelevant. Es bleibt bei der Nichtsteuerbarkeit dieser Umsätze. Und der EuGH hat dann geantwortet, es ist keine unentgeltliche Wertabgabe, denn da wird ja für die Reinigungsleistungen Entgelt bezahlt. Und jetzt wurde es also dem BFH offenbar zu bunt. Er wusste nicht so richtig, was er denn jetzt mit dieser Antwort, mit dieser kryptischen Antwort, würde ich mal sagen, anfangen soll und hat jetzt diesen Fall nochmal dem EuGH vorgelegt und stellt jetzt hier doch ganz klar die entscheidende Frage, wie sieht es denn aus, wenn wir eine Organschaft haben? Sind diese Innenumsätze tatsächlich, wie wir es jetzt seit über 100 Jahren kennen, nicht steuerbar oder sind sie steuerbar? Frage 1. Und zweitens, selbst wenn sie nicht steuerbar sind, müssen sie denn dann nicht doch steuerbar sein, wenn der Leistungsempfänger nicht zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt sind? Also wie gesagt, in dem Fall Reinigungsleistungen der Tochtergesellschaft in den hoheitlichen Bereich des Organträgers. Wenn das eine fremde Person wäre, hätte der Organträger natürlich keinen Vorsteuerabzug aus diesen steuerbaren Reinigungsleistungen. Und wenn wir jetzt hier aber das deutsche Verständnis der Organschaft haben, dann bleibt ja alles sozusagen innerhalb des Unternehmens. Es entsteht gar keine Umsatzsteuer und damit stellt sich auch die Frage des Vorsteuerabzugs nicht. Also der BFH fragt jetzt konkret, sind die Innenumsätze innerhalb einer Organschaft steuerbar oder nicht steuerbar oder sind sie jedenfalls dann steuerbar, wenn der Leistungsempfänger nicht zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt sind. Denn, ja, das sieht man ja auf einen Blick, das ist ja der Vorteil der umsatzsteuerlichen Organschaft hier in Deutschland, dass man hier den Anfall von endgültiger Umsatzsteuer vermeiden kann. Der BFH fragt sich auch nochmal und beschäftigt sich wirklich intensiv mit der alten EuGH-Rechtsprechung. Und der EuGH, der hat mal so das betrachtet. Also eine endgültige Entscheidung lässt sich aus diesen bisherigen aus den bisherigen Urteilen des EuGH auch zu ausländischen Organschaften nicht herleiten. Und die Generalanwälte, die sind aber eigentlich bislang immer von der Nichtsteuerbarkeit der Innenumsätze ausgegangen, außer unsere Generalanwältin jetzt in diesen zwei vorgenannten Urteilen, die Frau Medina, die hat zum ersten Mal das richtig aufs Tablett gebracht. Na Moment mal, warum sollten denn diese Umsätze nicht steuerbar sein? Und der BFH, das finde ich jetzt doch sehr erstaunlich, der leitet es also wunderbar ab und kommt dann auch so ein Stück weit zu einer eigenen Einschätzung und meint doch jetzt doch eher davon auszugehen, dass wir hier fälschlicherweise von einer Nichtsteuerbarkeit der Innenumsätze ausgehen und tendiert doch wohl eher dazu, von der Steuerbarkeit auszugehen, jedenfalls dann, wenn der Leistungsempfänger nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. Also das bleibt auf jeden Fall sehr spannend, bin mir auch ziemlich sicher, dass das einer der zentralen Themen natürlich des Jahres 2023 ist und auch nach wie vor bleibt. Prima, Matthias, ganz herzlichen Dank für deine Mitwirkung heute bei MAST.
Sehr gerne.
Und ja, wir sind also schon am Ende unserer heutigen April-Folge. Wie immer gilt, wenn Sie Fragen haben, wenn irgendwas ist, klingeln Sie bei uns durch. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Geben Sie uns gerne auch immer mal wieder Feedback. Hier das Video, Podcast und so weiter. Wie gewohnt stellen wir Ihnen das im Nachgang zur Verfügung. Hören Sie da gerne nochmal rein und vielleicht lassen Sie auch mal ein Like da. Das würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Wir bedanken uns also recht herzlich bei Ihrem Zuhören heute und über den Podcast. Und wir freuen uns, wenn wir Sie am 16. Mai, also in einem Monat, hier an gewohnter Stelle mit den Umsatzsteuer-News des dann letzten Monats begrüßen dürfen. Herzlichen Dank und bis bald. Servus. Ciao, ciao.